Für die Predigt des heutigen Sonntags sind Verse aus dem Buch Hesekiel aus dem 18. Kapitel vorgeschlagen. Und ich lese zunächst diese Verse. Der Herr sprach zu mir: Was denkt ihr euch dabei, wenn ihr dieses Sprichwort verwendet? Die Väter essen Trauben und den Söhnen werden die Zähne davon stumpf. So wahr ich lebe, keiner von euch wird dieses Sprichwort jemals wieder gebrauchen. Alle Menschen gehören mir, die Väter wie die Söhne. Nur wer Schuld auf sich lädt, soll sterben. Wenn aber der Gottlose umkehrt von all seinen Sünden, die er getan hat, und alle meine Ordnungen bewahrt und Recht und Gerechtigkeit übt, soll er leben und nicht sterben. All seine Vergehen, die er begangen hat, sollen ihm nicht angerechnet werden. Um seiner Gerechtigkeit willen, die er geübt hat, soll er leben. Sollte ich wirklich gefallen haben am Tode des Gottlosen, spricht der Herr, nicht vielmehr daran, dass er von seinen Wegen umkehrt und lebt? Wenn aber ein Gerechter von seiner Gerechtigkeit umkehrt und Unrecht tut nach all den Gräueln, die der Gottlose verübt hat, soll er an seinen gerechten Taten, die er getan hat, gerecht gesprochen werden? Nein, wegen seiner Untreue, die er begangen hat, und wegen seiner Sünde, die er getan hat, ihretwegen soll er sterben. Darum werde ich euch richten, Haus Israel, jeden nach seinen Wegen, spricht der Herr. Kehrt um, wendet euch ab von allen euren Vergehen, dass es euch nicht ein Anstoß zur Schuld wird. Werft von euch euer Vergehen, mit denen ihr euch vergangen habt, und schafft euch ein neues Herz, einen neuen Geist. Ja, wozu wollt ihr sterben, Haus Israel? Denn ich habe kein Gefallen am Tod dessen, der sterben muss, spricht der Herr. So kehrt um, damit ihr lebt. Der Herr sprach zu mir: So wahr ich lebe, keiner von euch wird dieses Sprichwort wieder gebrauchen. Dieses Sprichwort: Die Väter handelten schlecht, die Väter aßen unreife Trauben und die Kinder mussten sich dann mit den stumpfen Zähnen abplagen. Ist es nicht unsere Erfahrung, dass das Verhalten der Eltern sich auswirkt auf die Kinder? Wir brauchen nur an Alkoholmissbrauch oder Drogenmissbrauch zu denken. Und sagt nicht die Bibel selbst: Gott lässt keinen ungebestraft. Die Missetaten der Väter sucht er heim an den Kindern und Kindeskindern bis ins dritte und vierte Glied. Wieso kann dann der Hesekiel hier Gott zitieren mit den Worten: Niemand mehr soll dieses Sprichwort gebrauchen? Nun, zunächst wohl deshalb, weil es hier in diesem Text, in diesen Worten des Hesekiel, nicht um Lasten geht, die wir in unserem Leben tragen müssen. Es geht nicht um psychische oder physische Gesundheit und auch nicht um den Verlust von Hab und Gut, sondern hier geht es um Leben und Tod. Und wie hier in diesen Worten das Wort Leben und Tod gegenübergestellt wird, ist auch klar, dass es sich nicht um den biologischen Tod, um biologisches Leben handeln kann. Denn die wussten die Menschen von damals, genauso wie wir heute, dass auch fromme Menschen, auch denen, die wissen um ihre Vergebung, um die Vergebung ihrer Schuld, dass auch fromme Leute sterben. Und sie wussten genauso wie wir, dass es Menschen gibt, die Gott ignorieren und seine Gebote und leben. Nein, wenn von hier Tod und Leben genannt sind, dann geht es bei dem Tod darum, dass es Trennung von Gott ist. In diesem Sinne wird Tod auch in der Bibel oft genutzt. Tod bedeutet von Gott getrennt sein. Und Leben heißt in Verbindung, in Kontakt zu Gott sein. Es ist hart, wenn Menschen erkennen, dass dieser Gott, den sie ignoriert haben, einfach da ist. Und sie denn auch merken und erkennen, dieser Gott hat mich gesucht, dieser Gott hat mich lieb, und nun habe ich keinen Zugang mehr zu diesem Gott und werde ihn auch nicht mehr haben. Das ist Leere. Das ist furchtbar. Und um diesen Tod und um das Gegenteil, die Verbindung zu Gott, geht es, wenn hier von Leben und Tod gesprochen wird. Und da sind wir nicht abhängig von dem, was unsere Eltern tun und getan haben, sondern da steht jeder selbst vor Gott, Gott gegenüber. Sie sind alle gleich und alle werden zur Rechenschaft gezogen, nur dafür, was sie getan und wie sie gelebt haben. Ob wir eine behütete Kindheit gehabt haben, ob wir vielleicht aus christlichem Elternhaus sind oder ob wir unter ganz schweren Bedingungen groß geworden sind, die auch unser Leben mit prägen. Ob wir geistlich und geistig den anderen gewachsen sind oder nicht, all das spielt keine Rolle. Vor Gott stehen wir alle gleich. Bei Gott gibt es keine Diskriminierung. Aber es steht eben auch da, dass jeder von uns für das, was er getan hat, was er aus seinem Leben gemacht hat, zur Rechenschaft gezogen wird. Dass wir alle gleich angesehen werden, das ist tröstlich. Aber dieses zur Rechenschaft gezogen werden, persönlich von Gott, das ist weniger angenehm. Zumal wir bedenken, welchen Maßstab hier Gott anlegt. Wer ganz zu Gott gehört, wer alle seine Satzungen hält und Gott in seiner Heiligkeit respektiert, der soll leben. Und wer von uns kann das? Wir wissen aus eigener Erfahrung, dass wir dazu nicht in der Lage sind. Aber wir wissen auch, dass die frommen Männer, die in der Bibel angeführt und von denen in der Bibel erzählt wird, auch sie waren dazu nicht in der Lage. Wieso kann dann Gott hier Menschen überhaupt das Leben, die Beziehung zu ihm zusagen? Ist das nicht Vorspiegelung falscher Tatsachen? Nein, so ist es nicht. Es gibt wirklich die Möglichkeit, Leben zu haben und Leben zu erhalten. Wie und auf welche Weise dieses Gott wirkt und schafft, das war damals schon noch ein Geheimnis. Aber die Liebe, die hinter all seinen Gedanken und seinen Handeln steht, die wird auch hier schon ganz deutlich. Diese Aussage, die gleichsam wie ein Hilferuf eines, wie ein Hilferuf eines machtlosen Gottes klingt. Kehre um, warum willst du sterben aus dem Haus Israel? Diese Worte haben mich bei meiner Kindheit einmal in einer ganz besonderen Weise getroffen. Ich war beim Lesen dieser Worte überwältigt von der Liebe Gottes. Der Hintergrund ist, als kleiner Junge der ersten oder zweiten Klasse bekam ich mit, wie meinen älteren Geschwistern, ganz im Sinne dieser Worte, die wir gelesen haben, sagten, es genügt nicht, wenn eure Eltern an Jesus Christus glauben, sondern ihr müsst selbst zu ihm kommen. Daraufhin habe ich mich hinter dem Bett in einer Ecke hingekniet und habe gebetet, Herr, vergib mir meine Schuld, damit ich nicht in den Himmel komme, jedenfalls so ähnlich. Und bei diesem Gebet wurde ich sogar noch unterbrochen. Meine Geschwister suchten mich und fanden mich dann eben dort im Gebet hinter dem Bett. Das war die Situation. Und danach habe ich mich immer wieder gefragt, gehörst du wirklich zu Jesus Christus? Ist dein Glaube wirklich echt? Kannst du dich wirklich darauf verlassen? Und jedes Mal oder öfters, wenn ich nach Hause kam und niemand da war, hatte ich Angst. Jetzt ist Jesus Christus wiedergekommen und hat die, die zu ihm gehören, mitgenommen. Und ich gehöre eben doch nicht dazu. War mein Gebet echt, zumal es irgendwie abgebrochen wurde? Ist mein Glaube der richtige? Habe ich wirklich meine Sünden bereut? Konnte ich das überhaupt? Konnte ich wissen, was Sünde bedeutet in diesem Alter? Das waren Überlegungen, die man in einer solchen Situation hat. Und dann, als ich die Worte las, warum willst du sterben? Kehre um, ich habe kein Gefallen am Tode des Gesetzlosen. Ich habe keine Stimme gehört. Aber ich kann es nicht anders beschreiben, als dass mir da Gott ganz persönlich gesagt hat, wie kannst du bloß auf den Gedanken kommen, dass ich dich nicht angenommen habe? Ich nörgle doch nicht rum und frage nicht, ob da nicht noch irgendetwas auszusetzen ist an dein Kommen zu mir, sondern ich freue mich, dass du gekommen bist. Und das war ein Erleben, was mich eigentlich bis heute trägt und prägt. Die Liebe Gottes, die ich in diesem Moment erfahren habe, die mir vor Augen stand, die war auch vorher schon da, als ich sie nicht so gesehen habe. Und sie ist auch heute noch da, wenn ich sie auch nicht mehr mit dieser überschwänglichen und unsagbaren Freude erlebe. aber die Liebe Gottes ist da. Sie ist da, wenn wir zu ihm gekommen sind, und sie gilt auch dir, der du nicht mal in so unvollkommener Weise Jesus Christus gesucht hast. Und diese Liebe Gottes ist auch der Grund dafür, dass Gott letztlich endlich doch noch einen Weg gefunden hat, dass Menschen wie wir, die von Natur aus gar nicht fähig sind, den Ansprüchen Gottes zu genügen, die von sich aus gar nicht in der Lage sind, der Heiligkeit Gottes zu entsprechen. Das, was ursprünglich nicht möglich war, das hat Gott möglich gemacht. Das hat Gott gewirkt, indem er seinen Sohn in diese Welt sandte, dass er unser Versagen, unsere Schuld auf sich nimmt und damit den Weg frei macht für eine Versöhnung zwischen Gott und uns Menschen. Ja, Gott ist in Jesus Christus zu uns gekommen. Und wenn wir an Jesus Christus glauben, wenn wir dieses Opfer, was er für unsere Schuld, für unser Versagen auf sich genommen hat, annehmen, dann haben wir das Leben. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass alle, die an ihn glauben, die das, was Gott in Jesus Christus für die Menschen getan hat, annehmen, akzeptieren, dass sie das Leben haben. Das Leben in dem Sinne, wie es Hesekiel schon verspricht. Es ist möglich, der Weg ist frei. Gott lässt sich mit uns Menschen ein. Und das ist die frohe Botschaft, das ist die Botschaft, die uns gilt und die wir auch weiter sagen dürfen. Jesus ist gekommen. Es gibt eine bedingungslose Liebe. Die Liebe Gottes ist bedingungslos und gilt eben auch den Gottlosen, gilt auch dem, der Gott ignoriert, der sich von ihm abwendet. Gottes Liebe ist bedingungslos. Du darfst und sollst wissen, Gott hat dich lieb. Und so schwer es ihm wurde, seinen Sohn am Kreuz sterben zu sehen, er hat darin einen Weg gefunden, dass wir, dass du Verbindung, Kontakt haben darfst zu Gott, dem Vater, dass du Leben bekommst, Leben, das hier schon beginnt, das aber in Ewigkeit anhalten wird. Daran, was Jesus Christus für uns getan hat, wie er unser Heil wurde, die Grundlage für unseres Heils, dürfen wir uns ganz besonderer Weise erinnern, wenn wir das Herrenmahl, das Mahl zum Gedenken an sein Handeln feiern. Und das dürfen wir auch jetzt tun.